Ich bin jetzt verbunden mit Wolf von Fabeck von der Solarenergie, vom Solarenergieförderverein Deutschland. Hallo Herr Fabeck.
Grüß Gott, Herr Kramisch-Bacher.
Sie vertreten hier jetzt ein relativ radikales Konzept, 100% erneuerbare Energie.
Ja, das ist richtig. Dieses ist unser Ziel. Wir wollen so rasch wie möglich wegkommen von fossilen Energien und von der Atomenergie.
Nun, wenn man sich Deutschland anschaut, Deutschland ist im Sommer ja durchaus mit Sonnenenergie beispielsweise gut versehen. Im Winter ist es aber ein bisschen kalt. Kann denn Deutschland überhaupt so viel Sonnenenergie, so viel Windenergie, so viel Biomasse etc. liefern, dass wir das hinkriegen können?
Ja, das ist durchaus möglich. Es hängt davon ab, dass wir es erst einmal politisch wollen. Technisch kein Problem. Auch die Aufbauzeiten für ein solches Projekt sind relativ gering. Der Aufbau eines Windparks zum Beispiel, wenn er erst einmal genehmigt worden ist, geht relativ rasch, innerhalb eines, zwei Monaten. Das sind sehr kurze Zeiten, in denen man etwas erreichen kann.
Nun, das eine kann man erreichen, das andere erreicht man dann meistens auch. Windparks zum Beispiel schädigen ja zum Teil auch die Landschaft, sprich Vögel, Tiere, die durch Lärm oder durch die Rotoren getötet werden. Wie sieht es denn damit aus? Ich meine, nichts ist umsonst, auch die Windenergie ist nicht umsonst.
Nein, die Windenergie ist keinesfalls umsonst. Wenn Sie erst einmal den Nutzen und den Schaden gegeneinander abwägen, und darauf geht es ja wohl, dann sollten Sie bedenken, was für Alternativen wir haben. Wir könnten alternativ weiter Braunkohle wegbaggern. Da werden nicht nur Vögel und Tiere, sondern ganze Landschaften weggebaggert. Oder wir könnten weiter in die Atomenergie investieren. Gleichzeitig warnen wir natürlich vor der Gefahr von Terrorakten. Und das ist unheimlich zwiespältig, ich möchte sagen schizophren. Wenn wir uns entschließen, weder das Klima zu schädigen, noch uns in die Gefahr weiter oder weiter in der Gefahr der Atomenergie zu bleiben, dann müssen wir etwas anderes machen. Und da ist das, was die Windenergie und die Sonnenenergie bietet, natürlich auch nicht ohne Nebenwirkung. Aber diese Nebenwirkungen sind vergleichsweise sehr gering. Die Vorstellung, dass Windanlagen Vögel schnetzeln, ist ein wenig veraltet. Es gibt inzwischen dermaßen viele Untersuchungen darüber. Und wenn Sie mal so den statistischen Durchschnitt sehen, dann kommen an einem großen Windrad im Jahr etwa ein Vogel ums Leben. Das ist bedauerlich. Aber das, was von Vogelschnitzelei oder solchen Dingen gesagt wird, ist Unfug. Und der Lärm von Windanlagen, es hat früher welche gegeben mit gradverzahnten Getriebe, die waren laut. Inzwischen sind Windanlagen sehr leise geworden. Ich komme gerade von einer Windradvorführung. Wir haben hier gute Windstärke. Die Anlage läuft fast mit voller Leistung und Sie hören schon auf 200 Meter hören Sie nichts mehr davon. Also, wenn man die Windanlagen dorthin stellt, wo keine Häuser in der Nähe sind, dann stören sie nicht. Und der Schlagschatten, den die Windanlagen bei bestimmten Sonnenstand, zum Beispiel spät im Herbst bei tiefstehender Sonne, werfen, dieser Schlagschatten, der darf nicht länger als 8 Stunden im Jahr, das ist weniger als 1 Promille der Zeit überhaupt auf einem Gebäude ruhen. Das ist eine Vereinbarung zwischen den Ländern. Und auch da werden Windanlagen rücksichtsvoll gefahren. Sie werden abgestellt, wenn der Schlagschatten länger auf einem Gehöft oder auf einem Wohnhaus ruht. Also diese Behauptungen, dass die Windenergie stört oder die Natur schädigt, die sollte man doch bitte etwas vorsichtiger formulieren.
Sie sind vom Solarenergieförderverein, das heißt, Sie machen natürlich nicht nur in Windenergie, sondern auch in anderen Energieformen. Ich will jetzt nicht ganz auf diese Energieformen alle einzeln eingehen. Was mir aufgefallen ist, Sie sprechen sich gegen diese neue Entwicklung aus, die da lautet, die Tyga, das heißt, dieses Gaswerk, das heißt dieses Elektrizitätswerk, dieses kommunale Energieversorger, der verkauft werden soll, dass man sich an diesem nicht beteiligen soll, obwohl man da natürlich entsprechend Einfluss nehmen könnte, um beispielsweise regenerative Energie zu fördern. Warum sagen Sie das? Warum soll man sich nicht an der Tyga beteiligen?
Wenn man vorhat, die Tyga aufzukaufen, dann wäre das eine schöne Sache. Dazu braucht man aber nicht etwa 100 Millionen, was jetzt die Genossenschaft Energie in Bürgerhand sammeln will, sondern da braucht man etwa 4 Milliarden und das ist dann doch eine Hausnummer zu groß. Wenn man mit 100 Millionen ankommt, dann hat man etwa 2,5% der Anteile und fühlt sich in der Tyga etwa so wie ein Musterschüler in einer Klasse mit 40 Rabauken. Und wenn der Musterschüler anfängt, die Rabauken zu überzeugen, dass sie brav sein sollen, dann lachen sie erst und beim nächsten Mal nehmen sie ihn nicht mehr ernst und beim dritten Mal verprügeln sie ihn. Es ist völlig ohne Chance, aus einer solchen Minderheitenposition heraus in einer großen, es wird, sagt man, der fünftgrößte Energiekonzern Deutschlands werden, dort auch nur den geringsten Einfluss zu nehmen. Sie erfahren nicht einmal mehr, wenn Sie in dieser Minderheit 2-3 Mal Vorschläge gemacht haben, die nicht den Interessen der großen Energieversorger entsprechen. Sie erfahren nicht einmal mehr die Pläne, die man macht. Und wenn Sie sie erfahren, dürfen Sie nicht mehr drüber sprechen, weil Sie sich sonst nämlich eine Schadenersatzklage wegen Geschäftsschädigung an den Hals ziehen. Sie sind dort zum Schweigen, zum ohnmächtigen Schweigen verurteilt. Ich halte es für ein Jammer, wenn man 100 Millionen dafür ausgibt. Man könnte mit diesen 100 Millionen zum Beispiel 5.000 Häuser mit Solaranlagen versehen. Und man würde das Geld, was man dann investiert hat, sogar durch die Einspeisevergütung zurückbekommen und ist weiter Herr über das Geld. Ich will mal ein Gegenbeispiel nennen. Die Elektrizitätswerke Schönau haben das Netz gekauft. Das war ein erfolgreiches Unternehmen und sie bestimmen jetzt in ihrem Bereich ganz wesentlich dort die Energiepolitik. Aber die können das, denn die sind Herr im eigenen Haus. Sie haben die Mehrheit. Aber wenn sie als Minderheitenbeteiligter in einen Großkonzern gehen, dann sollten sie sich wirklich jede Hoffnung abschminken.
Das mag sein, aber auf der anderen Seite, irgendjemand wird die Tyga kaufen und zwar ganz kaufen. Und wenn die Bürger die Tyga nicht teilweise kaufen, dann werden es andere sein, die den Rest sozusagen kaufen. Und auf der anderen Seite sollte es nicht funktionieren, das heißt, dass die Bürger hier zu wenig Einfluss haben, dann können die Bürger natürlich ihre Anteile wiederverkaufen. Sprich, Energie in Bürgerhand kann seine Anteile ja schließlich auflösen, falls man merkt, dass das Modell doch hinten und vorne nicht klappt.
Das ist theoretisch möglich. Ich möchte aber auch auf das Beharrungsvermögen hinweisen. Energie in Bürgerhand hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, Einfluss zu gewinnen. Und natürlich können sie einen ganz kleinen Einfluss gewinnen. Und es liegt in der menschlichen Natur begründet, dass jemand, der einen Plan angefangen hat und sieht, dass er auch nur ein ganz klein wenig funktioniert, natürlich nicht davon absteht und nicht plötzlich sagt, das ist nicht genug. Das, was Sie bei der Tyga erreichen können, wenn Sie von innen heraus etwas versuchen, ist minimal und nur in unwesentlichen Dingen überhaupt bestimmend. Die wesentlichen Dinge können Sie dort nicht ändern. Wesentlich ist aber nicht, dass wir irgendwo Anteile haben als Umweltfreunde, sondern wesentlich ist, dass wir Anlagen bauen, eine Anlage nach der anderen. Solaranlagen, Windanlagen im Wesentlichen, das sind die Anlagen, die Bürger am einfachsten bauen können. Und meinetwegen auch Güllevergärung oder so etwas, also Biogasnutzung, das kann man machen. Aber zu glauben, dass man irgendeinen wesentlichen Einfluss in einem solchen Großkonzern gewinnt, ist schlicht gesagt Größenwahn.
So zumindest der Wolf von Fabeck, Geschäftsführer von Solarenergie Förderverein Deutschland. Okay, ich danke dir mal für das Gespräch.
Gerne.